Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Zu Emmenbruck ist, wo wir sind. Aus Emmenbruck sind meine Gäste. Es sind das Dursi Gabriel. Sie wird das Jahr 60, ist Mutter von zwei erwachsenen Töchtern, Geschäftsführerin von der Kläranlage Rundtal und nebenzu führt sie eine Tanz- und Körpertrainingsarena an Ort, wo alles läuft, vom Rheumaturnen bis hin zum Tantra-Kurs. Mein zweiter Gast ist der Rolf Tobelli. Er ist 42, hat schon junge Jahre als Geschäftsführer von verschiedenen Swissair-Tochterfirmen im Ausland gelebt und gearbeitet, hat mit 35 ein Buch geschrieben, das ein Bestseller geworden ist, und er hat daraufhin Get Abstract gegründet, das mittlerweile weltgrösste Unternehmen, das Buchzusammenfassungen anbietet. Was vielleicht da dem persönlichen ein bisschen besonders ist, wir alle drei sind zusammen aufgewachsen, ich selber auch, in der Nähe vom Emmen-Center. Emmen, ein Ort, wo verschiedentlich in den Schlagzeilen war, gerade kürzlich, weil die Premiere vom Bond da war. Ursi Gabriel, als Anwohnerin, wie haben Sie das erlebt? Was ist da alles passiert?
Es ist ein bisschen aufregend geworden. Man hat gesehen, dass beim Flugplatz in Emmen so ein bisschen abgesperrt war. Wir haben ja die Ankündigung, dass der Forster mit dem Hauptdarsteller, mit dem Craig, da hinkommt. Beim IMAX, das ist so, beim Max-Komplex, das ist so ein grösserer Kinokomplex, hat man gesehen, dass sie anfangen absperren. Sie haben so rote Teppich vorne runtergerollt. Man hat auch gar nicht mehr überall so richtig durchlaufen. Also man hat gemerkt, dass irgendetwas Spezielles dann geht.
Hat es interessiert?
Selber schaue ich ein bisschen mehr andere Arten von Filmen, mehr so ein bisschen Studiofilm-ähnliche. Und weil ich auch nicht so bekannte Grösse bin, bin ich auch nicht eingeladen gewesen bei diesem Event.
Rolf Tobelli, Sie sind ja jemand, der Ihren Büchern Landschaften sehr genau und akkurat beschreibt, auch die Stimmungen ganz gut überbringt. Wenn ich Sie jetzt als Literat würde fragen, Emmen kurz zu beschreiben, was ist das für ein Ort?
Es ist eine Mischung zwischen Industrie, also das Graue, die Backsteingebäude, die Schienenanlagen und dann gleichzeitig das Grüne. Ich habe immer das Bild von mir, so Frühlingslandschaft und wirklich Landschaft, Landwirtschaftslandschaft mit blühenden Äpfelbäumen und der Sicht auf den Pilatus. Den Pilatus, den sieht man fast von jedem Ort von dieser Gemeinde. Der steht so wirklich sehr prominent da. Aber vor allem der Flächenteppich zwischen diesen grünen Oasen und zwischen der Industrielandschaft, das gefällt mir an der Gemeinde Emmen.
Vielleicht muss man noch etwas sagen zu dem Ort, wo wir hier sind. Wir sind in der Lichtgalerie und das ist früher, sind das Fabrikhallen von der Viscoswiss, Viscosi, wo eigentlich so das Industriezeichen war für Emmen, wo Garn hergestellt wurde. Ihr Vater hat hier gearbeitet, Rolf Tobelli. Ihr Vater im Flugzeugwerk, das haben Sie mir kurz vorher gesagt. Ursi Gabriel, Sie wohnen eigentlich hier ganz in der Nähe, nämlich dort, wo Reuss und Emmen zusammenfließen, und Sie wohnen wunderschön. Wie sieht das dort aus?
Wir haben vor etwa 13 Jahren Gelegenheit gehabt, auf einem Gewerbegebäude eine Loftwohnung zu bauen. Eben Emmen ist auch so ein kleiner Industriestandort, ein Standort, wo viel noch hergestellt wird, also ein Arbeitsplatz. Und wir hatten die Gelegenheit, dort eine Wohnung drauf zu bauen.
Also eine richtige Loft, oder?
Eine Loftwohnung. Und das ist wirklich so an der Reuss, am Reuss-Schachen an. Das ist so ein kleines Auenwäldli, das sich bis weit runterzieht in der Reuss entlang. Und man sieht dort tatsächlich die Jahreszeiten, also im Frühling, wie es so hellgrün wird, ins Dunkelgrün übergeht. Man sieht auch immer das Wasser. Im Winter, wie es dann Blätter verliert, und auch immer der Pilatus. Das ist für mich auch immer wunderbar. Der Pilatus in seiner ganzen Größe und Mächtigkeit immer zu sehen. Auch als Wetterprophet hat der Pilatus seinen Hut, ist das Wetter gut, hat der Pilatus seinen Kragen, dann kannst du etwas wagen, hat der Pilatus seinen Degen, dann gibt es Regen. Also wir haben eigentlich
die Wetterprophet. Also zusammen weiss man, was läuft.
Zusammen weiss man, wie das Wetter kommt.
Wie ist das, apropos Wetter, im 2005? Hat es ja wahnsinnige Überschwemmungen gegeben. Reuss, Emmen kommen zusammen, sie wohnen gerade nebenzu. Hat sie das auch erwischt?
Ja, das ist eigentlich für mich ein traumatisches Erlebnis. Also, ich bin zusammen ja aufgewachsen, auch in dieser Gegend. Und wir sind dann schon etwa mit dem Vater, wenn es lang geregnet hat, auf dieser Bahnbrücke gestanden. Also diese Bahn geht ja auch dort vorbei. Damals hat es noch keine so anderen Weg am Schachen gegeben. Da sind wir einmal dort aufgestanden und haben in das brodelnde Wasser geschaut. Da hat es auch so ein bisschen den Steg geschüttelt. Und dass eigentlich Dämmen und Drüss auch hochkommen konnten, das war für mich nicht ungewohnt gewesen. Aber im 2005 ist dann plötzlich das Wasser noch, es sind glaube ich etwa 10 Tage Regenfälle, so intensiv gekommen. Also es ist überall drüber raus. Über die Strassen ist es gekommen. Mit meiner älteren Tochter zusammen habe ich dann noch anfänglich probiert, im Keller unten haben wir noch mit einem Wassersauger ein bisschen gesaugt, noch Akten anfangen, zuerst einmal ein höheres Gestell biegen, nachher einen Stock höher biegen und nochmal einen Stock höher biegen und irgendwann einmal war nur noch ringsum Wasser gewesen. Container sind zu fliegen gekommen, Äste und Tiere. Wir haben dann noch ein bisschen vorher in der Feuerwehr angerufen, die ist vor Ort gewesen. Irgendwann einmal hat die Feuerwehr gesagt, so, jetzt müssen wir euch evakuieren.
Also das Haus ist gefördert gewesen?
Das Haus ist, ich habe das nicht gewusst, es war einfach alles voller Wasser gewesen. Und man hat auch gar nicht gewusst, was abgeht. Das ist in einem so einem Ausmass gekommen. Unglaubliche Kraft, die das Wasser hat. Ich habe Wasser eigentlich sehr gern. Und da ist mir plötzlich das Wasser so unheimlich vorgekommen.
Und dann sind Sie evakuiert worden, ist alles gut gegangen? Dann?
Ja, eben nur halb gut. Die ältere Tochter hat mir geholfen, die andere hat geschlafen. Wir hatten ja keinen Grund, sie irgendwie zu wecken. Und plötzlich ist das Wasser selbst im Erdgeschoss 50 cm hoch gewesen, immer gestiegen, bis die Feuerwehr gesagt hat, so, wir müssen an einem Seil an einen anderen Ort laufen, wo wir dann in ein Feuerwehrauto einsteigen konnten, ins Feuerwehrdepot geführt worden sind. Und dort war es so kalt. Da haben wir dann, Gott sei Dank, in einer bekannten, befreundeten Familie, die über oben, also ein bisschen weiter oben im Gersag gewohnt hat, anrufen. Und die haben das fast nicht glauben. Also die haben uns ungläubig angeschaut. Und wir konnten dann aber die können übernachten, wenigstens an der Wärme.
Was ist mit der Tochter, die geschlafen hat, passiert?
Ja, die hat geschlafen und es ist für mich also, ich habe gemeint, das Haus geht zusammen. Wir haben dann ihr ein SMS geschickt, wo sie dann natürlich, das Natel hat sie auch nicht laufen lassen. Und es ist dann morgen geworden.
Also die Tochter, die geschlafen hat, ist im Haus zurückgeblieben und Tochter, sie sind evakuiert worden.
Genau, wir sind bei dieser Familie aufgenommen und die Tochter hat über oben geschlafen. Und am Morgen, wo sie dann das SMS gesehen hat, hat sie rausgeschaut und sie hat es dann, glaube ich, noch lustig gefunden.
Aber sie als Mutter wahrscheinlich weniger, oder?
Nein, das ist einfach ist so Horror, wenn man das erlebt.
Aha. Rolf Tobelli. Das Erste, oder fast das Erste, was sie mir gesagt haben, als wir miteinander geschwätzt haben, war, ich bin Emmenbrook-Fan.
Ja, das stimmt. Ich finde Emmenbrook eine sehr interessante Gemeinde, weil es eben so viele verschiedene Sachen vereint. Sie haben die Industrie, sie haben Landwirtschaft, sie haben das Kleingewerbe, sie haben Haufen Leute aus verschiedenen Völkern, die hier leben. Ich glaube, es ist die Gemeinde mit der grössten Ausländerquote. Ich bin nicht ganz sicher in der Schweiz, aber eine, die sicher ganz weit oben ist in Sachen Ausländerquote. Ich habe das immer sehr interessant gefunden, dass man immer so eine Patchwork kann leben mit so vielen Kulturen. Und wenn die Leute mich so schimpfen über Emmenbrook, oder es ihnen schon fast peinlich ist, wenn sie sagen, sie kommen von Emmenbrook. Mir ist das nie passiert. Ich habe immer gedacht, das ist noch cool. Emmenbrook ist wirklich Das ist eine coole Gemeinde.
Vielleicht muss man es an dieser Stelle gleich antönen. Emmenbrück war um 90er Jahre ja sehr in den Schlagzeilen, weil es eine Initiative gab, wo es geheiss hat, so und jetzt eine Einbürgerung an der Urne. Und ist dann so in die Schlagzeilen gekommen, weil ganz viele Leute, selbstverständlich, wer mit Itch oder so aufgehört hat, ist nicht eingebürgert worden, hat sozusagen den Dolken ins Reinheft bekommen. Hat Sie das seinerzeit interessiert?
Nein, Politik hat mich nie gross interessiert.
Sind Sie überhaupt da gewesen, oder sind Sie schon gewesen,
reisen? Ich bin schon da gewesen, und ich glaube, dort hat man schon mit 18 stimmen und wählen. Und dann bin ich sicher noch 2-3 Jahre in der Gemeinde Emmen gewesen, mehr oder weniger angemeldet und danach dann weg St. Gallen studieren und dann weg ins Ausland. Aber es hat mich eigentlich nie gross interessiert, das Thema. Ich habe dann, seinerzeit, als ich in den USA gelebt habe, habe ich einmal wirklich die New York Times gesehen und dann hat es ist nicht ein Front-Page-Artikel gewesen, also auf der ersten Seite, aber irgendwo in der New York Times, in dieser gewaltigsten von allen grossen Zeitungen der Welt, hat es mal tatsächlich einen Artikel gegeben über ein Abstimmungsresultat von der Gemeinde Emmen. Und ich war dann ganz stolz gewesen, in den USA, in New York, die Zeitung aufgeschlagen und da steht etwas über Emmen, über die Gemeinde Emmenbrück. Und ich habe das sehr interessant gefunden. Und es ist natürlich genau um so ein Abstimmungsresultat gegangen, dass es die strikte Trennung war, wo die Leute, die aus Italien kommen, Spanien, Portugal, die sind alle eingebürgert worden und alle, die aus dem Balkan gekommen sind, die sind alle genau nicht eingebürgert worden.
Also sind stolz gewesen, dass sie in der Zeitung etwas
gestanden
ist?
Dass sie in der Zeitung
aber nicht was drinnen gestanden
ist? Nein, nicht das Resultat, aber ich bin stolz gewesen, dass Emma einmal in der New York Times kommt.
Frau Gabriel, Sie haben hier gewohnt, wo die Zeit war. Wie war das für Sie gewesen? Sind Sie selber abstimmen?
Eigentlich dort, wo wir jetzt von dem Vorfall redet, habe ich eigentlich gar nicht richtig können abstimmen. Da hat es noch so ein Büchlein gegeben, wo auf einer Seite jeweils eine Familie oder Personen vorgestellt worden sind mit einer Foto und irgend 10 Sätze darüber. Und das hat es sehr schwierig gemacht. Aber ich denke, die Hauptsache, die nachher daraus entstanden ist, es hat dann nochmal eine Abstimmung gegeben bei der Emmer Bevölkerung, wo man sich dann auch dazu hat können äußern, dass man wette eine Bürgerrechtskommission einführen. Und das ist mit von 70% oder einem grossen Anteil der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben nachher sich für ein neues Abstimmungsverfahren, also die Bürgerrechtskommission, entschieden. Und in dieser Bürgerrechtskommission sind dann Mitglieder aus allen Parteien, also SP, FDP, CVP, SVP gewesen. Und Emmen ist einfach vielleicht durch den Industrie- und Arbeitsstandort schon sehr gleich in die Lage gekommen, eben mit der Migration müssen umgehen. Und ich glaube, Emmen hat auch in vielen anderen Sachen jetzt hier auch schon eine kleine Pionierrolle können ausüben. Also, man hat ja sich zuerst auch müssen an die Problematik herantasten. Und ich glaube, aus dem sind auch viele gute Lösungen entstanden, die jetzt ganze Haufen Gemeinden und Kantone in der Schweiz übernehmen. Ich glaube, Emmen hat einfach die Probleme kleiner gehabt und darum ist es dann auch in die Schlagzeilen gekommen.
Also ist es quasi zum Prügelknab für ganz
ja,
viel geworden.
Und man hat vielleicht jetzt gar nicht mehr gehört, dass auch Emmen jetzt schon sehr viele gute Sachen in diesem Zusammenhang auch kreiert hat, wo ganze Haufen andere Gemeinden auch jetzt so machen.
Gut, jetzt haben wir ganz viel Reklame für Emmen gemacht. Gehen wir ein bisschen zurück in die Zeit, Ursi Gabriel. Vielleicht in die Kindheit. Sie sind im Meier-Höfli-Quartier aufgewachsen. Das ist auch ein Teil von Emmen. Weder voll Industrie noch voll Land, so ein bisschen zwischendrin. Wie war die Kindheit in seiner Zeit?
Das ist wahrscheinlich für Sie fast nicht vorstellbar. Wir haben noch kein Telefon bei uns. Wir haben in einem Sechsfamilienhaus gewohnt. Es hat auch noch ganz wenig Autos gegeben. Darum ist es zwar fast nicht zu sagen, wir sind 50 Steine alt. unsere Väter haben auch in der Visco, im FOMO, in der Eisengiesse. Mein Vater hat im Flugzeugwerk gearbeitet. Und hinten raus hat man so noch ein bisschen Gärten gehabt. Die Mutter hat so Rüebli, Herdöpfel, Zwiebeln angepflanzt. Das war etwa die Zeit gewesen. Ich tue jetzt noch einmal vielleicht Emma ein bisschen loben. Gerade durch die Arbeitsplätze und weil es eine Bevölkerungszunahme gibt, ist dann das Meier-Höfli-Schulhaus gebaut worden. Also ich bin als Erstklässler in ein nigu-nagu-neues Schulhaus reingekommen. Ich weiss noch, wie die Schulbänke geheissen haben, Embru. Also das sind ganz schlichte Schulbänke da gewesen. Und das hat mich sehr stolz gemacht, so in ein nigu-nagu-neues Schulhaus zu gehen. Es hat auch eine neue Kirche gegeben, die gebaut worden ist, eine moderne. Vielleicht nicht, wie man sich das gewöhnt ist mit Seitenschiff und Mittelschiff, sondern es war ein sehr moderner Rundbau gewesen. Und ich hatte den Eindruck gehabt, nachdem dann noch Badi, das muss Häusli gekommen ist, als Freibad, also als Gartenbad, ich wohne in einer super modernen, fortschrittlichen Gemeinde.
Und Sie jetzt persönlich, ist das dann eine harmonische, eine aufgehobene, schöne Kindheit gewesen?
Ja, ich bin in einem traditionellen Elternhaus aufgewachsen, nicht spektakulär.
Der erste Kuss.
Ja, den weiss ich schon noch. Damals hatte es auch nicht so viel Ausgehlokal und im Pfarreiheim sind dann Tanzkurse durchgeführt worden. Und ich hatte einen netten Mann kennengelernt. Also. Und es ist ja auch später mein Mann geworden und dann ist ja dann auch in diesen Tanzkurs gegangen und irgendein ist noch einmal so einen Tanzkursabend für uns auf dem Kirchenplatz oder so ein bisschen in Eckali haben wir den ersten Kuss.
Gell, Sie, Ihr Vater sitzt im Publikum, der darf ja das schon wissen.
Ja, ich weiss nicht, ob er es weiss oder ob er es zum ersten Mal gehört.
Rolf Tobelli, frage Sie genau das Gleiche. Wie war das bei Ihnen gewesen, so als Teenie?
Ja, als Teenie, also aufgewachsen in einem leicht anderen Quartier. Das ist so ein Firmenhäuschen hat es gegeben. Mein Vater, wie schon gesagt, hat bei der Viscosi gearbeitet. Und die haben dann an verschiedenen Orten Firmenhäuschen gemacht. Und hätte dürfen dort reinziehen, wo ich 5 war, sind wir dort mit der Familie reingezogen. Nigelnagelneues Haus, ein relativ kleines Einfamilienhäuschen, aber immerhin sehr schön gebaut. Und natürlich die ganze Umgebung, alle Väter von dieser Umgebung haben bei der Viscosi gearbeitet. Und für mich hat es nur eins immer gegeben, das ist die Firma, die Viscosuisse. Und man hat immer um die Firma herum gedacht, das ist eigentlich das Zentrum von dieser gemeinsamen, von dem gemeinsamen Quartier, ist die Viscosuisse.
Also Sie haben auch den Job gehabt, glaube ich, im Gymi?
Ich habe dann auch im Job, genau, wo ich das Gymi gemacht habe, habe ich dort in der Sommerferien ein bisschen gejobbt. Ich war dort ein interner Pöstler gewesen, habe also Post vertreibt von einem Gebäude ins andere. Das war sehr interessant gewesen, weil ich habe dort ein bisschen kennengelernt, okay, so sieht es in der Buchhaltungsabteilung aus und so sieht es in der Produktion aus und so sieht es in der Computerabteilung aus. Ganz interessant. Die Computerabteilung, die sie hatten. Das ist noch alles mit Lochkarten. Ich habe das noch erlebt. Die haben mit Lochkarten haben die Produktion gesteuert und auch Buchhaltung gemacht über Lochkarten. Und da hat es riesige Maschinen gegeben, wo man dann die Lochkarten aufeinander, wo man die Lochkarten gesortiert hat. Die hat man dann reingetan in so eine Maschine und dann hat es die dann sortiert. Und so hat man können gewisse ganz einfache Rechnungen und Buchhaltung machen. Das war noch so das Ende von dieser Lochkarten-Computerei. Und ich bin so froh, habe ich das noch mal gesehen.
Gut, Lochkarten haben wir jetzt gehabt. Jetzt fragen wir das mit dem ersten Kuss.
Mit dem ersten Kuss. Also, ich war ein Spätzünder. Und die betreffende, das Mädchen, die mich dann geküsst hat, sie hat mich geküsst, nicht ich sie, habe ich sie getroffen im Gersag. Das ist das Gemeindezentrum, dort hat es ein Disco gegeben unten dran. Und ich bin dort ein bisschen Disco, natürlich nicht wegen der Musik und wegen dem Tanzen, sondern um endlich auch mal ein Mädchen können zu lernen. Und der hat tatsächlich eine angebissen. Und hat mich dann haben wir uns verabredet am anderen Sonntag und sie ist dann tatsächlich dort gewesen. Und ich war ganz nervös und aufgeregt. Und wir sind dann spazieren. Es war ein schöner Sonntag, auch wieder so ein schöner Frühlingstag mit diesen Äpfelbäumen und Sicht auf Pilatus. Und wo wir zurückgekommen sind, habe ich gesagt, so, und ich muss jetzt aber heim. Und dann hat sie mich gepackt und mich geküsst. Und ich bin so, das war wirklich ein Zungenkuss gewesen. Die hat etwas drauf gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt, dass man das so küssen kann. Ich habe nur so einen Punktkuss dann gemacht. Und es war natürlich peinlich gewesen, aber mit der Zeit habe ich das auch gelernt. Und die Freude.
Dort mal, wo das passiert ist, haben sie ja nicht Tobeli geheissen, sondern Döbeli. Also wir haben also verschiedentlich gehört, ah, das ist doch der Döbeli, oder? Haben sie gesagt. Und sie haben gesagt, nein, er heisst Tobeli. Wie war das? Wieso haben sie den Namen geändert?
Das ist ganz einfach. Ich bin gerade nach dem Studium in den USA. Ich habe bei der Swissair angefangen und dort war der Brockisser mein Chef. Der Brockisser hat gesagt, Herr Döbeli, morgen, da ist das Ticket nach Chicago, morgen fliegen Sie. Und dann hatte ich gerade noch Zeit, mich da gedanklich zu fassen und heim zu gehen und das Zeug zu packen und am anderen Tag auf Chicago. Und ich war fast 15 Jahre in den USA gewesen. Und das Problem ist in den USA mit diesen Umlauts, mit dem Ö oben dran, mit den zwei Punkten, das können Sie nicht schreiben. Und dann hat es da oben Like geheißen und ganz verschiedene komische Aussprachen haben sie dann gemacht. Es ist so weit gekommen, dass ich Flüge verpasst habe am Flughafen, wo sie mich ausgerufen haben und ich habe meinen Namen selber nicht gehört, einfach weil sie nicht können aussprechen auf eine konsistente Art. Und so nach ein paar Jahren habe ich gesagt, so, fertig, Schluss. Ich mache jetzt einen Namen, den man konsistent aussprechen kann, der immer gleich tönt. Irgendwann hat mir jemand Tobeli gesagt, da habe ich gedacht, ist noch lustig. Und da habe ich gesagt, so, und das ist er jetzt. Und ich bin vor das Gericht gegangen, das kann man in den USA, ist relativ einfach, weil das ist ja ein Einwanderungsland. Also wenn man als Schmied kommt, wird man automatisch Smith, dann geht man mal vor das Gericht, und dann sagt der Richter, ist gut, und dann hat man das im Pass. Und ich habe das auch gemacht, ich habe gesagt, so, ich wollte jetzt der Tobeli sein, dann ist das konsistent und dann höre ich das auch. Und es war 5 Minuten Gerichtsverhandlung. Also Verhandlung, dort hat der Richter einfach gesagt, Sie müssen ein paar Buchstaben umstellen, ist gut, ist okay, der Stempel gemacht. Und seither habe ich das auch im Pass und es ist jetzt Tabelle. Ich kann es jetzt nicht mehr zurückändern, jetzt, als ich wieder mehr in der Schweiz bin. Also zu viel mal Namen zu ändern, ist auch ein bisschen mühsam mit diesen Pässen und so. Und ich ziehe jetzt das durch mit dem Tabelle.
Jetzt sagt man ja, mit dem Namen verbindet man ganz viel Identität. Also der Name ist auch mehr selber. Hat es eine Auswirkung gehabt, wo Sie plötzlich nicht Döbeli geheißen, sondern Tobeli?
Überhaupt nicht. Ich verbinde das auch nicht mit Identität. Ich weiss schon noch, wer ich bin. Ich habe mich nicht geändert. Respektive, ich habe mich etwa gleich geändert, egal wie ich geheißen habe, auch wenn ich 17 Mal den Namen verändere. Das ist eigentlich wirklich etwas, was mein Leben dann vereinfacht hat. Ich hatte dann genug gehabt von diesen Komplikationen in den USA.
Und der Vater hat Freude gehabt daheim?
Das weiss ich nicht. Die haben schon ein bisschen komisch geschaut, wo der Sohn da auf einmal etwas anderes im Pass drin hatte. Aber ich habe sie dann schon mal gefragt und der Vater gesagt, nein, ist schon gut, mach du, was du als richtig findest. Vermutlich hat es ihn dann schon ein bisschen gewurmt. Aber wir haben nie tief darüber geredet.
Rolf und Belli, Sie haben verschiedene Romane geschrieben. Und Sie haben ein Buch geschrieben, das ich mitgenommen habe. Und ich tue es nicht ganz fest breitwalzen, aber ich werde es gleich erwähnen. Das heisst, wer bin ich? 777 indiskrete Fragen. Das ist ein sehr lustiges Buch mit ganz vielen lustigen Fragen drin, die man wahrscheinlich auch in einer Gesellschaftsrunde einmal könnte brauchen, wenn es einem vielleicht langweilig ist oder so. Und ich werde 1-2 Fragen rauspicken. Aber ich frage Sie jetzt zuerst noch, wie sind Sie überhaupt drauf gekommen, das zu schreiben?
Einer von meinen Idol im Literaturbetrieb ist Max Frisch. Und ich finde seine Bücher fantastisch. Ich bin ein totaler Max Frisch-Fan. Ich habe alles gelesen von hinten nach vorne. Ich finde, sein Stil ist glasklar. Er war einer der besten Schriftsteller aller Zeiten. Und er hat in seinem zweiten Tagebuch, das hat er relativ spät geschrieben, 1966, zwischen 1966 und 1972, hat er so in seinem Tagebuch ein paar Fragen drin. Es sind etwa 200 Fragen, die ganz interessant sind. Ein bisschen giftig sind, ein bisschen mit einem Drei, die Fragen sind. Die haben mir immer sehr gut gefallen. Und irgendwann ist der Gedanke gekommen, du könntest es ja auch mal probieren mit so Fragen. Und tatsächlich, es ist nicht so wahnsinnig schwierig, sich gute Fragen zu überlegen. Man muss dann schon noch fühlen, bis sie sprachlich auf Hochdeutsch gut dastehen. Aber es ist ein wirklich interessantes Spiel, so, sich Fragen zu überlegen. Nicht Antworten, nur Fragen. Und da habe ich das Büchli geschrieben mit 777 Fragen. Und das ist wirklich dann, das ist recht gut, hat sich das verkauft.
Eine Frage zum Beispiel, und ich stelle sie jetzt rein, Ursi Gabriel. Der peinlichste Moment in Ihrem Leben?
Ja, das war gerade vor kurzem. Ich bin fortgegangen und habe in einem Parkhaus parkiert. Und als ich dann wieder nach Hause gehen wollte, bin ich dann wieder zu diesem Parkhaus gegangen. Ich habe das Ticket, das man ja da lösen muss, habe das in den Schlitz gestoßen und dann ist das Ticket wieder rausgekommen. Und habe es nochmal reingestossen und nochmal reingestossen und habe in den Schlitz hineingeschaut. Und es war einfach nichts. Und dann nachher, ja, bin ich zuerst etwas ratlos gewesen. Und da ist noch eine Telefonnummer, so eine Notrufnummer. Es war auch Nacht gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt rufe mit dem Handy mal auf die Nummer an. Und nach etwa fünf Minuten ist dann so eine, der Parkhauswärter, oder ich weiß nicht, ist dann gekommen. Und dann habe ich den im Spirit gestreckt und habe gesagt, es geht nicht. Und dann schaut der Spirit an und sagt, ja, sie, das ist von einem anderen Parkhaus. Ich bin gewöhnt gewesen, immer ein kleines gleiches Parkhaus zu gehen. Und dort habe ich eben in einem anderen parkiert.
Gut, das hat man wenigstens nicht mal jetzt weiss, dass die breite Öffentlichkeit. Der glücklichste Moment.
Ich glaube, ich war dort, wo ich vorher das erzählt habe, von dieser jüngeren Tochter, die in diesem Haus geblieben ist. Und ich glaube, das war der glücklichste Moment. So also, einen halben Tag später hat die Feuerwehr sie eben auch evakuieren und ist mit ihr in das Gebiet, das etwas erhöht war, bei dieser Familie, wo wir aufgenommen sind. Und dann ist sie gekommen, barfuß, die Hosen hochgekrempelt und hat gestrahlt. Und ich weiss, wo sie gekommen ist, in dem ganzen grauenhaften Moment von dem Hochwasser und alles, was wir erlebt haben, wo sie lachend mit den Hosen oben geringelt kommt. Ich habe die beiden Töchter habe ich in die Arme geschlossen. Ich glaube, das ist so für mich einer der glücklichsten Momente.
Ja. Schön. Sie sind Geschäftsführerin von einer ARA. Hat auch mit Wasser zu tun. Von der ARA Rundtal. Wenn ich das irgendjemandem erzählt habe, hat man gesagt, was, eine Frau, die eine ARA schmeißt? Was macht ihr dort genau?
Ja, das ist einer meiner Glücksfälle vielleicht im Leben. Ich muss sagen, ich habe zuerst eine Tanz- und Trainingsarena gegründet. Und die Tanz- und Trainingsarena habe ich gegründet. Damals, als die Kinder in die Schule gekommen sind, hatte ich das Gefühl, ich müsste jetzt etwas wieder ein bisschen auf die Beine stellen. Das habe ich aber immer so ein bisschen in der Deckung von damals meinem Mann gemacht. Es war so ein bisschen nebenbei etwas, was ich gerne gemacht habe. Ich habe sehr Freude an Bewegung, sehr Freude an Tanzen. Mein Mann ist dann aber kurz darüber sehr überraschend gestorben. Und ich bin plötzlich in die Versorgerrolle hineingekommen. Und dann hat natürlich die Tanz- und Trainingsarena auch vom Verdienst her, das ist ein Freizeitbusiness, das hat dann auch nicht so immer gelangt oder hat mich auch verunsichert. Und aus dem Grund hätte ich dann gerne eine Stelle gehabt, so ein Teilzeitpensum. Meine Töchter waren noch klein, also 10, 12. Und ich habe dann gesucht, das ist nicht gerade etwas zustande gekommen. Und durch einen Zufall, wo jemand, den ich gekannt habe, hat mich gefragt, es sei eine Frau in einem Schwangerschaftsurlaub, ob ich nicht die Stellvertretung für die ARA Rundtal könnte übernehmen. Ich habe ja doch jetzt auch so ein bisschen Erfahrung in einem Geschäft führen mit Leuten und so. Und Mein Mann hatte damals ein Ingenieurbüro, das wir zusammen gegründet haben. Das war sehr technisch, was mich aber sehr interessiert hat.
Sie haben dort auch ausgeholfen?
Und dort habe ich auch ausgeholfen, zwischendrin. Und ich hatte diese Stellvertretung sehr gerne angenommen. Und aus dieser Stellvertretung, die damalige Stelleninhaberin, hat dann ein Kind bekommen, das ein bisschen gesundheitliche Probleme hatte. Und die hat nicht gerade sofort zurückkommen. Ist dann aus 3 Monaten 4, 5, 6 Monate geworden. Und sie hat sich entschieden, dann gar nicht mehr zurückzukommen. Und ich bin dann gefragt worden, ich habe doch das jetzt bis jetzt eigentlich gut gemacht. Das ist der organisatorische Teil, muss ich sagen, von dieser ARA.
Aber wie es funktioniert, wissen Sie auch?
Das wüsste ich auch. Also ich könnte Ihnen sagen, wie es jetzige Verfahren ist.
Kann man das in 3 Sätzen sagen? Weil es ist nämlich noch ganz erstaunlich, oder? Das funktioniert nicht mit Chemie oder so.
Nein, das ist natürlich auch etwas Faszinierendes, dass man aus verschmutztem Wasser mit geschickten technischen Verfahren einerseits und andererseits aber auch durch das Leben von diesen Bakterien und Mikroorganismen, dass man aus verschmutztem Wasser wieder sauberes Wasser machen kann, das man nachher in den Wasserkreislauf zurückführen kann.
Also Rechen, Sibeln und all so Sachen. Und was machen denn die Bakterien?
Das sind, also mit den Rechen tut man einmal die Feststoffe rausnehmen. Und die meisten Leute hier können wahrscheinlich das Verfahren, wo man die Mikroorganismen freilässt, in dem Wasser schwimmen. Bei der ARA Rundtal, wo ich jetzt arbeiten kann, ist jetzt gerade ein neues Verfahren im Bau. Der Platz ist jetzt sehr beschränkt. Man hat jetzt Türme gebaut. Also es sind 5 Türme, die haben oben und unten ein Lochgitter drin. Und in diesem Lochgitter zwischendrin tut man so kleine, etwa 5 mm Styroporkügel reinpressen. Und die Bakterien und Mikroorganismen, die schwimmen dann mit dem neuen Verfahren nicht mehr frei im Becken, wie man das jetzt können, sondern die dünnt sich dann an die Styroporkügel anheften. Und wenn jetzt das verschmutzte Wasser, das wird dann von unten her, von den Leitungen, von den Kanalisationsleitungen unten in die Lochböden unten reingepumpt, durchlaufen dann die Styroporkügel mit den Mikroorganismen und die arbeiten dann dort, auch zum Teil mit noch Zugaben von Chemie.
Ah, gleich Chemie?
Ja, aber eigentlich sehr wenig. Also man tut dort nur Ausgleich schaffen oder gute Bedingungen, also so ein bisschen Sachen zugeben. Und oben ist dann letztendlich der Sauberwassersee, wo man dann wieder in die Reuss ablassen kann.
Das habe ich mich immer gefragt, kann man das Wasser trinken nachher? Also können Sie, wenn es rauskommt, aus Ihrem Betrieb hinter ein Glas herstellen und würden Sie das trinken?
Also ich denke, man könnte das. Es ist aber natürlich schon noch besser, man tut ja dann die Wasser wieder in ein anderes Gewässer, also in ein Flussgewässer reinlassen. Also da wird dann der Sauberwassersee wird dann nachher wieder in die Reuss runtergelassen. Aber eigentlich ist es von den Abfallstoffen und von den Giftstoffen, also grossmehrheitlich auch befreit. Man tut das auch immer bei Proben, also das ist ein Labor, jeder ARA hat ein Labor, wo täglich die Werte einerseits bei meinen Kopf gemessen werden, dann weiss man, was man allenfalls muss zugeben muss, und andererseits aber täglich auch die Werte gemessen werden, wie das Wasser hinten rauskommt.
Rolf Tobelli, ist lustig, dass Sie gerade jetzt nachher fragen. Sie haben mir gesagt, Sie hätten wahrscheinlich etwas anderes studieren sollen.
Ist es so, ja. Ich habe dort, das war einer der grossen Fehler von meinem Leben.
Also Sie haben Betriebswirtschaft
studiert? Ich habe Betriebswirtschaft studiert in St. Gallen und das hat mich gelangweilt. Das ist 4 Jahre lang, ist das langweilig gewesen. Es ist, St. Gallen hat einen riesen guten Ruf. Hat es immer noch und hat es auch dort mal gehabt, aber vielleicht, hoffentlich ist sie jetzt besser, aber damals war es wirklich nichts Gescheites, was man dort studiert hat. Das ist
was
unwissenschaftlich,
ist denn
es war unwissenschaftlich, es war heisses Gerät, es war wirklich unter jeder Sau. und wenn ich jetzt nachträglich nochmal mit 20 oder bei 19 würde stehen, würde ich etwas Gescheites studieren. Und zwar etwas Naturwissenschaftliches, jetzt, weil das jetzt mein Interesse ist. Man kann dann immer noch ins Geschäftsleben hineingehen, man kann immer noch Manager werden, man kann immer Unternehmer werden, aber heute würde ich irgendetwas wie Biologie zum Beispiel studieren oder ich würde Physik studieren oder Mathematik oder Chemie und dann nachher vielleicht noch ein betriebswirtschaftliches Studium dranhängen, also ein MBA, ein Kurzstudium noch. Aber nicht nur einfach Betriebswirtschaft studieren, das hat es dort mal nicht gebracht und ich würde auch sagen, das bringt es heute nicht.
Sie haben ja dann die Krise, die ist ja dann auch gekommen. Mit 35 sind Sie hergesessen und haben das Buch 35 geschrieben, das ein Bestseller geworden ist, wo eigentlich ein Monolog ist von einem Manager, der sich überlegt, was mache ich da eigentlich? Wie viel autobiografisch ist in diesem Buch drin?
Es ist immer bei jedem Buch beides drin. Es ist autobiografisches und es ist Erfundenes. Und es ist beobachtet von anderen Kollegen, die auch in diesem Umfeld sind, in diesem Kreis. Ich kann nur über Manager schreiben, weil das mein Milieu ist, wo ich mich drinnen bewege. Ich kenne die Managerwelt am besten. Ich könnte jetzt nicht über Techniker schreiben, ich könnte nicht über Künstler schreiben. Aber die Manager kenne ich. Und so mit 35 kommt eben die eine Art eine Midlife-Crisis, oder man kann auch sagen, es ist eine Quarter-Life-Crisis, eine Viertel-Lebenskrise, die zum ersten Mal auf viele Leute, viele Männer zukommt, wo sie sich überlegen, jetzt bin ich 35. Was habe ich eigentlich gemacht in diesen ersten Jahren? Und zum ersten Mal denkt man auch, dass es ein Ende gibt vom Leben. Wenn man jünger ist als 35, denkt man meistens, ja, das Leben ist noch ewig. Natürlich weiss man, irgendwann stirbt man dann schon, aber das ist noch so weit entfernt. Und mit 35 wird es zum ersten Mal absehbar, ja, das sind ja nicht mehr so viele Jahre, wo wir noch bleiben. Also es sind ja noch 30 Arbeitsjahre, wenn man sagt, man hört mit 65 auf. Das ist vollkommen übersehbar. Es ist auch völlig klar mit 35, dass man nicht mehr alle Optionen hat. Man kann noch einmal oder zweimal kann man wirklich Karrieren ändern und noch vernünftig gut nachher etwas machen, aber man kann sie nicht mehr 20 Mal ändern, Karriere. Gewisse Wege sind abgeschnitten. Einfach weil man schon zu alt ist. Ich kann jetzt nicht mehr ein Spitzensportler werden mit 35.
Also, aber Sie fahren Ski, oder?
Ja, einmal im Jahr fahre ich noch Ski. Ja.
Das müssen Sie schnell erzählen.
Also ich bin in Davos am World Economic Forum bin ich immer eingeladen. Fragen Sie mich nicht warum, aber ich bin dort einfach eingeladen. Und dann gibt es immer am Sonntag, wenn das WEF vorbei ist, gibt es am Sonntag ein Skirennen mit den Leuten, die teilnehmen wollen. Und ich bin dort dann immer eingeladen und habe es bis jetzt immer entweder als Bronze- oder Silbermedaille gegeben, aber es hat es noch nie mit Gold bin ich gekrönt worden. Und das ist natürlich auch kein Zufall. Wenn man nur einmal im Jahr Skifahrt, nämlich genau an dem Skirennen, dann kann man auch nicht Gold gewinnen. Also ich gehe jetzt auch nicht extra gut trainieren wegen dem WEF-Skirennen.
Aber Sie gehen wieder?
Ich gehe wieder, ja, natürlich. Und ich hoffe, ich komme wieder irgendeine Medaille rüber. Aber Gold wird es nicht geben, weil ich weiss schon, wer immer Gold bekommt. Das ist ein Top-Manager von Goldman Sachs, von Deutschland, der CEO. Und der kommt mit dem Renndress. Das ist der Einzige, der wirklich mit dem Renndress kommt. Alle anderen nehmen das relativ locker am WEF. Aber er kommt mit seinem Renndress und ist mit voll präparierten Ski und holt dann immer das Gold ab. So ein richtiges Alpha-Tier.
Sie machen auch Sport. Und jetzt reden wir noch ganz kurz über den Tantra-Kurs, den ich am Anfang angetönt habe. Sie gehen den nicht selber, oder?
Nein, ich gebe in dieser Tanz- und Trainingsarena eigentlich gar keinen Kurs selber. Ich tue das organisieren, also ich habe das auch aufgebaut, gegründet, aufgebaut. Es ist ein bisschen ein Frauenprojekt für mich auch. Ich habe es ja damals gegründet, wo die beiden Mädchen so ein bisschen in die Schule gekommen sind. Und ich den Eindruck hatte, ich müsste jetzt etwas auf die Beine stellen. Aber auch nicht so ganz mutig dann war. Aber immer noch im Zusammenhang, dass mein Mann auch noch gelebt hat. Und habe dann in einer Jazz-Tanzgruppe mittanzt. Und wo dann in Emmen durch eine Schreinerei, die ausgezogen ist, räumfrei wurde, dann habe ich gedacht, das wäre die Gelegenheit, dass man die Räume könnte ausbauen, so als Bewegungszentrum. Nicht als Kraftzentrum, also mit Handeln, Velo und diesen Kraftgeräten, sondern ich habe eins wollen, mehr so für Bewegung, für Tanzen, für Trainieren. Und wir haben dann ein Inserat gemacht, das also mal so ein Testinserat. Und auf das aber haben sich 3 gemeldet, also eine Bewegungspädagogin, eine Tanzlehrerin und ein Ballettlehrer. Und dann haben wir dann das einmal so ein bisschen unterbreitet, ob sie allenfalls auch Interesse hätte zu einem gemeinsamen Ort, wo man das machen könnte. Die sind begeistert gewesen und daraufhin haben wir dann die Räume ausgebaut. Also mein Mann war Bauingenieur, also das bauliche Know-how haben wir dann von ihm her gehabt. Und das andere, das haben wir uns dann geholt, dass wir das auch gut können ausbauen.
Aber eben, Kurs geben sie nicht.
Nein, Kurs gebe ich
es aber jetzt gleich lasse es nicht locker. die Tantra-Geschichte, also ja. Die lernt man ja, ja mit der Sexualität und ja, etc. Und sie managen, dass sie sagen, wer dort in ja Kurs gibt, wer nicht, was kommt rein. Sind sie dann da zuschauen und sagen, jawohl, mag noch die oder nicht? Oder wie funktioniert denn das?
Ja, ich tue eigentlich schon ein bisschen schauen, wer kommt. Bei dem Tantra muss man einfach sagen, das hat auch sehr viel zu tun. Also das sind auch, die tun auch tanzen, die tun sich auch probieren, also Yoga-ähnlich auch so ein bisschen ihre innere Mitte zu finden. Also es geht auch darum, das Frau sein und das Mann sein können zu erleben. Also von dort her hat das eigentlich auch Platz in der Tanz- und Trainingsarena. Ich bin dann bei dieser Frau, das geht auch einmal so in eine Einführungsabend. Sie macht das sehr seriös. Schauen. Und ich glaube, das passt auch in ein Bewegungsstudio, dass man vielleicht halt auch die Grenzen, die ganz links sind. Also es gibt auch Karate, Taiwo, bis halt vielleicht auch als andere Ende, dass man das gesamte Spektrum eben anbietet, dass man in dem gegenüber offen ist.
Sie haben jetzt schon zweimal angetönt, wo Ihr Mann noch gelebt hat und haben gesagt, er sei relativ überraschend gestorben, kurz nachdem Sie auf Emmen gezogen sind. Darf ich fragen, was Sie denn erlebt haben dort?
Ja, das, also, das rührt einem schon gerade ein bisschen aus den Schuhen. Vor allem, wenn das sehr unerwartet kommt. Innerhalb weniger Tage ist man plötzlich alleine, nachdem man über Jahre, es war ja auch der Jugendfreund, den ich dann geheiratet habe, von dem ersten Kuss nachher. Wenn man zusammen etwas aufbaut, wenn man zusammen Kind hat und nachher ist plötzlich von einem Tag auf den anderen, fehlt so jemand. Also man hat keinen Gesprächspartner mehr. Ich bin irgendwie, glaube ich, fast ein halbes Jahr lang bin ich wie versteinert gewesen, wie totgestellt. Ich habe mich, glaube ich, selber nicht mehr gespürt. Und ein Erlebnis mag ich mich erinnern. Ich hatte dann ein halbes Jahr später Geburtstag gehabt. Da habe ich dann von meinen Töchtern ein Glas geschenkt bekommen, so mit kleinen Zetteln drin. Und dann habe ich so eins aufgemacht. Und da ist dort drin gestanden Spaghetti mit Ratatouille. Und es ist drin gestanden Milchreis mit Zwetschgenmus. Und dann habe ich gefragt, was ist mit diesen Zähnchen? Und dann haben sie gesagt, ja, weisst du, dass du uns wieder einmal ein bisschen etwas so gut kochst wie früher, Mami? Und es ist mir schlagartig bewusst worden, dass ich wahrscheinlich durch den Tod von meinem Mann wie das Gespür vom Leben verloren habe. Und da ist mir bewusst worden, dass ich das Leben wieder angehen muss. Und ja, eigentlich dann auch wieder angegangen habe.
Also das Glas, das Geschenk von der Töchter, ja, das sie wieder rausgezogen hat.
Genau, aus dieser Trauer, aus dieser Hoffnungslosigkeit, auch, wo man dann natürlich...
Er war krank, gewesen, oder?
Nein, er war nicht krank, gewesen, er ist praktisch innerhalb von wenigen Tagen an einem Hirntumor gestorben.
Okay. Ja. Wenn wir noch einen Moment beim Stichwort Krise bleiben... Sie haben ein Buch geschrieben, das heisst, was machen Sie beruflich? Und dort geht es darum, dass ein Manager gekündigt worden ist, dass er gespickt worden ist. Rolf Tobelli, jetzt haben Sie wie zwei Rollen. Sie sind auf Chicago, haben Sie müssen für die Swissair Tochterfirma Leute gut den blauen Brief geben. Wie war das?
Das ist nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt Leute entlassen müsste in unserer eigenen Firma Get Abstract. Damals war es so, dass ich als, arroganten, jungen HSG-Schnudderi auf das Chicago bin. Und noch andere Städte, wo wir Hotel hatten von der Swissair her. Und der Auftrag war, 20% der Kosten zu sparen. Und das kann man über Sachkosten machen, aber da bringt man nicht alles weg und dann muss man halt noch Personal rausspitzen. Und das war ein sehr rationaler Prozess gewesen. Da schaut man an, was ist in dieser Abteilung, wie viele Leute braucht es da tatsächlich, wie viele haben die jetzt und die Differenz muss dann halt gehen. Und das rechnet man dann durch mit so Anzahl Stunden von Jahren und so und das heisst einfach so, die und die Leute müssen gehen. Und weil man die Leute nicht persönlich kennt, weil man keine Beziehung zu denen hat, ist das viel einfacher, solche Entscheidungen durchzuziehen. Wenn ich jetzt heute die Leute entlassen im eigenen Unternehmen, wo man selber eingestellt hat, wo man mit, über Jahre miteinander zusammengearbeitet hat, wo man Geschichte kennt, wo man kennt, die haben Kinder, die sind geheiratet oder nicht geheiratet oder was auch immer. Man kennt die ganze Geschichte von diesen Leuten, das ist unheimlich viel schwieriger. Also es ist schwieriger, jetzt eine Person zu entlassen, als 100 Leute, die man nicht kennt, zu entlassen.
Wie war es, wenn der Dobelli dann auch in Chicago ins Haus kam?
Ja, also, was heisst, der Dobelli kommt vorbei, da vom Headquarter. Von der Swissair, die haben natürlich keine Freude gehabt, dass ich komme. Also ich bin nicht mit offenen Armen empfangen worden in diesen Betrieb. Aber es war ein Job und man hat es gemacht. Und man hat auch weniges Gefühl für das Zwischenmenschliche, wenn man gerade so frisch aus St. Gallen rauskommt. Frisch studiert und dann meint man sowieso, wir sind der Grösste, der Siebensiech und können jetzt hierher und wir sind sowieso gescheiter als alle anderen und können alles besser. Und dann geht man mit einer gewissen Arroganz an die Sachen her, wo man dann mit dem Jahr ableitet. Mit dem Jahr merkt man dann, die anderen Leute wissen ja gewisse Sachen viel besser und die haben das schon viel mehr durchgedacht, als ich das je durchdenken könnte.
Und das ist ein Prozess, das ist nicht etwas, wo Sie irgendwann ein Aha-Erlebnis gehabt haben, wo
Nein,
Sie gemerkt haben, jetzt muss ich oben runterkommen.
Das ist wirklich ein Prozess, das geht über Jahre. Aber mir ist es selber schon passiert, dass ich entlassen worden bin. Und darum habe ich dann das Buch geschrieben, und das machen sie beruflich. Mir ist es passiert, als ich auch bei der Swissair war, dass mir von einer Sekunde auf die andere gekündigt worden ist. Und zwar war ich in den USA, damals, und ich hatte dort einen Chef, der auch ein Amerikaner war, und der hat einfach gesagt, so, Tabelli, dich braucht es jetzt nicht mehr. Und du hast 30 Minuten, um deinen Tisch zu packen, und that's it. Und das ist brutal mir eingefahren, weil ich dort noch wieder gedacht habe, das kann doch mir nicht passieren. Ich war so ein gescheiter Sieg, ich bin so in St. Gallen studiert und ein Doktor bin ich und all das Zeug, das kann doch mir nicht passieren, das Arschloch, wie kann er mich nur entlassen? Aber er hat mich dann halt gleich entlassen, weil er mein Chef ist, dann darf er ja das. Und ich bin so durcheinander, das hat mich in den Grundfesten erschüttert. Ich mag mich noch erinnern, ich habe in der Autobahn eine Ausfahrt verpasst, die ich immer genommen habe, immer die gleiche Ausfahrt. Und dann auf einmal die Ausfahrt verpasst, weil ich bei Gedanken völlig an einem anderen Ort war. Und dann erst Jahre später konnte ich das literarisch verarbeiten, den Schock. Und ich verstehe jetzt Leute, die gekündigt werden, verstehe ich das viel besser, seit ich das selber erlebt habe. Und nachträglich muss ich sagen, ich bin froh, dass mir das passiert, weil ich verstehe das jetzt.
Was haben Sie dort denn gemacht? Also sind Sie einfach wieder eingestellt worden oder haben einen Job gesucht? Was haben Sie gemacht in dieser Situation?
das ist ganz lustig. Ich habe mir dann unheimlich Druck aufgesetzt. Ich habe gesagt, innerhalb der nächsten 30 Tage muss ich eine Geschäftsidee haben. Und ich werde jetzt selber Unternehmer und ich muss ein Geschäft gründen. Und ich habe dann so einen Kalender an die Wand gemalt, ganz gross, den Monat Januar, Februar, März. Und am 30. respektive 31. März muss ich das Geschäft starten. Ich habe nicht gewusst, was. Und ich habe dann angefangen abkreuzeln. Jeden Tag ist ein Kreuz mehr gekommen. Und ich habe gemerkt, oh nein, jetzt habe ich noch 6 Wochen Zeit, ich habe noch 4 Wochen Zeit, ich habe noch 2 Wochen Zeit, ich habe noch 3 Tage Zeit. Und es ist natürlich tatsächlich keine Geschäftsidee, keine Gescheide entstanden. Und ich bin dann wieder eingestellt worden, wieder in die Swissair-Gruppe rein, über einen anderen Kontakt. Habe ich die weitergeschafft. Und die Geschäftsidee für Get Abstract, also für die Firma, die Bücher zusammenfasst, die ist dann erst Jahre später gekommen. Also
wie ist
unter Druck, ist es nicht möglich, eine Geschäftsidee, eine kreative Idee zu generieren. Die Idee ist ganz einfach von der Abstract. Ich bin immer in Buchläden reingegangen und habe tonnenweise von Büchern gesehen, meistens Managementbücher. Und ich dachte, ich habe keine Zeit, um all die guten Bücher zu lesen. Ich würde sie sehr gerne lesen, aber ich habe keine Zeit. Und da muss es doch irgendjemand geben, der mir das Zeug zusammenfasst. Sodass ich zumindest Kernpunkte von diesen Bücher verstanden habe. Innerhalb von 10 Minuten muss das doch möglich sein. Und ich habe geschaut und es hat keine Firma gegeben, die das gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann ja nicht der Einzige sein, der das Problem hat. Und habe dann zwei Kollegen angerufen, auch aus Emmenbrock, Thomas Berger und Patrick Bricker, und habe gesagt, hey, habt ihr Lust, das zu machen, wir zu dritten? Und wir haben dann tatsächlich die Firma gegründet und ist mittlerweile der weltgrösste Anbieter von Buchzusammenfassungen. Wir haben über 5'000 Bücher zusammengefasst. Wir sind mittlerweile auch in einen Bereich gegangen, der nicht mehr nur für Manager ist, sondern Weltliteratur tun wir auch zusammenfassen. Also wir haben zum Beispiel die Bibel zusammengefasst auf 8 Seiten. Das ist absolut möglich. Wir haben die Odyssee zusammengefasst, Krieg und Frieden zusammengefasst. Also all die Weltliteratur, Philosophie oder Belletristik, also all die Literatur tun wir zusammenfassen, damit man sie innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten verstanden hat.
Wäre eigentlich das Richtige für Sie, Ursi Gabriel, als Mutter, Geschäftsführerin von einer ARA, Geschäftsführerin von einer Tanz- und Trainingsarena. Bleibt da überhaupt noch Zeit, um ein bisschen irgendwelchen Hobbys nachzugehen?
Ja, eigentlich lesen tue ich auch sehr gern. Aber ich lese lieber die Bücher selber noch, weder dass ich Zusammenfassungen lese.
Also keine Kundin.
Nein, aber vielleicht würde es mich gleich mal noch interessieren, mal so eine GetUps-Track-Zusammenfassung zu lesen.
Was machen Sie jetzt nächste Woche hobbymässig? Was machen Sie für sich?
Dann gehe ich joggen. Und wenn es dazu kommt, kann ich noch tanzen vielleicht. Bei mir in der Arena, wo mich einmal die Lehrerin, die das geht, gefragt hat, komm doch auch zu uns tanzen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja keinen Tanzpartner. Und dann hat sie gesagt, ja, kannst du gerade mit meinem Mann tanzen, wenn wir diesen Kurs geben.
Und das passiert jetzt.
Ja.
Rolf Tobelli, wenn Sie 30 Sekunden Zeit hätten, das persönlich zusammenzufassen, als professioneller Buchzusammenfasser, was würden Sie sagen?
Das kann ich innerhalb von 10 Sekunden machen. Gemeinde Emmen ist eine tolle Gemeinde und sehr sympathische Leute.
Danke vielmals, dass Sie hier zu uns persönlich gekommen sind, Ursi Gabriel und Rolf Tobelli. Merci vielmals Ihnen und einen schönen Sonntag.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.